Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die schicke Welt der Serien. Bei uns geht's heute um eine der wohl größten Mode-Ikonen aller Zeiten, Karl Lagerfeld. Disney Plus hat dem exzentrischen Deutschen eine eigene Serie gewidmet. 6 Folgen lang begleitet sie ihn durch das Paris der 70er Jahre. Die Hauptrolle in Becoming Karl Lagerfeld spielt Daniel Brühl.
Dem Schauspieler haben wir vor kurzem ein paar Fragen zur Serie gestellt. Seine Antworten werdet ihr in dieser Folge auch noch hören. Aber live bei uns im Studio sitzt jetzt eine Fachfrau in Sachen Mode und Serienfan ist sie außerdem, was sehr praktisch ist. Wir begrüßen unsere Moderedakteurin beim Standard, Anne Feldkamp. Hallo, liebe Anne.
Hallo und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Liebe Anne, du hast ja Becoming Karl Lagerfeld für uns angeschaut. Für alle, die das noch nicht gemacht haben, kannst du uns kurz umreißen, worum es denn da geht.
Das mache ich gerne. Die Serie ist zwischen den Jahren 1972 und 1982 angesiedelt und sie möchte den Aufstieg Karl Lagerfelds in der Pariser Modewelt illustrieren. Der Deutsche feiert in der Serie seinen 35. Geburtstag. In Wahrheit wird er 40, das wird auch angedeutet, also er schummelt ganz gerne bei seinem Alter und sieht noch etwas anders aus, als ihn die meisten kennen. Er hat dunkle Haare, trägt in einer Eingangssequenz rote Stiefel, auffällige Anzüge und feiert Erfolge beim Modehaus Chloé. Dort entwirft er Prêt-à-porter-Kollektionen für Kundinnen knapp unterhalb der oberen 10.000. Und ja, sein größter Konkurrent Yves Saint Laurent ist alles, was Lagerfeld nicht ist. Das wird in dieser Serie auch herausgearbeitet. Saint Laurent wird von der elitären Modebubble für seine künstlerischen Entwürfe hofiert. Gleichzeitig sind seine Zusammenbrüche legendär und auch die sind Thema in dieser Serie. Lagerfeld dagegen ist der stets funktionierende Dienstleister, der Mann ohne eigenen Stil, der seine Modefähnchen nach dem Zeitgeist ausrichtet. Das wird in dieser Serie ganz schön klar. Und der sich, und jetzt sind wir bei der eigentlichen Geschichte angelangt, ausgerechnet in Jacques de Bachère, einen adeligen Dandy, ein Mitglied des queeren Pariser Jetsets verliebt. Die 6-teilige Serie ist eigentlich eine Liebesgeschichte und die wird unterhaltsam, aber gleichzeitig finde ich auch ernsthaft und durchaus mit Tempo erzählt.
Unterhaltsam, ernsthaft und mit Tempo, höre ich da jetzt raus? Es hat dir ganz gut gefallen.
Ja, eigentlich schon. Also wieder erwarten, muss ich sagen. Ich finde, es war eine kluge Entscheidung, sich einen früheren Lebensabschnitt Lagerfelds vorzuknöpfen und auf die Liebesgeschichte zu setzen, die die meisten wahrscheinlich nicht am Schirm haben. Nach dem Tod von Jacques de Bachère war wahrscheinlich Lagerfelds Katze Choupette engste Vertraute und man hat irgendwie den Karl Lagerfeld so ein bisschen als asexuelle Figur wahrgenommen. Deshalb finde ich das ganz spannend, dass man sich eben diese Beziehung anschaut.
Was sagst du zu Daniel Brühl, dem Hauptdarsteller in der Rolle des Karl Lagerfeld?
Also zugegebenermaßen musste ich mich so ein bisschen an den gewöhnen. Man kennt den eben aus anderen Rollen und also mit Lagerfeld habe ich den wirklich als allerletztes in Verbindung gebracht. Aber ich finde, wenn man sich drauf einlässt, funktioniert das irgendwie ganz gut. Es geht da weniger um die Physis als darum, dass ich, wie ich finde, er sich dieser Figur sehr ernsthaft angenähert hat. Ich finde auch die Darstellung der Liebesgeschichte recht gelungen. Diese Seite dieses Designers rüberzubringen, war sicher nicht einfach, weil die Öffentlichkeit kennt Lagerfeld ja vor allem als unterhaltsamen Schnellredner, als Unterhaltungskünstler. Aber diese emotionale Seite, die kennt man eigentlich nicht oder hat man bis jetzt nicht gekannt.
Mir ging es ähnlich wie dir an. Ich musste mich auch ein bisschen gewöhnen an Daniel Brühl als Lagerfeld, aber im Verlauf der Serie hat er das dann ganz gut gemacht, finde ich. Aber hören wir mal, was der Schauspieler selbst sagt. Wie hat er sich denn auf diese Rolle vorbereitet und welche überraschenden Dinge hat er über Karl Lagerfeld erfahren?
Ja, das war ein längerer Weg und gerade auch bei ihm natürlich aufgrund der Exzentrik und der Extravaganz dieser Modewelt auch in den 70er Jahren und so da nicht in die Falle reinzutappen, genau, dass das so was Karikaturhaftes kriegt. Ich habe erstmal viel über ihn gelesen, 3 Biografien. Was interessant war, ist, dass sie zum Teil widersprochen haben, weil ja auch Karl Lagerfeld manchmal seine Biografien selber verändert hat. Und dann war er ja ein sehr guter Self-Promoter schon als junger Mann. Das heißt, ich habe zum Glück viel Material gefunden, Interviews, die er gegeben hat, wo ich genau seine Sprache und auch seine Körperlichkeit studieren konnte, als er halt jung war. Ne? Weil als ich an Lagerfeld dachte, ich habe ihn ja auch einmal kennengelernt, aber halt die spätere Version und sozusagen die Persona, die er dann sich erfunden hat. Ne? Aber wer war er denn davor? Ne? Wie war er als jüngerer Typ? Und da war ich richtig verblüfft, wie der aussah und wie der war. Und das heißt, all das mir angeschaut. Dann in Paris gab es einen Modekurs bei Chloé, jemand, der mir beim Zeichnen geholfen hat, dass ich das dann alles alleine machen konnte. Mein rostiges Französisch musste aufpoliert werden. Aber am wichtigsten ist es dann irgendwann, sich zu trauen, einfach mal sich dann reinzustürzen und sich auszuprobieren und sich anzunähern. Und das habe ich zum ersten Mal in Spanien gemacht, auf dem Land. Da haben mir 2 Schafe und ein Esel zugeguckt, wie ich dann mit Absätzen auf und ab spaziert bin und mit mir selber auf Französisch geredet habe.
Was haben die gesagt?
Die Schafe mochten das. Ich habe das ganz deutlich gesehen, dass sie das gut fanden.
Ja, in der Serie kommen keine Schafe oder Esel vor, sondern, Anne, du hast es schon erwähnt, im Fokus steht die Beziehung zwischen Karl Lagerfeld und Jacques de Bacher. Gespielt wird der vom kanadischen Schauspieler Théodore Pellerin. Was war denn so besonders an deren Beziehung?
Ja, ich glaube, die beiden waren grundsätzlich sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Also wenn man das jetzt so ein bisschen zuspitzen will, hier das deutsche Arbeitstier, der Workaholic und dort der französische Lebemann. Da war aber offenbar auch eine große Liebe für den jeweils anderen und die Unterschiedlichkeit zwischen den beiden war aber offenbar auch irgendwie ein Nährboden für eine ziemlich toxische Beziehung. So würde man das, glaube ich, heute nennen. Für Lagerfeld war die Arbeit die Nummer 1. Darunter hat de Bacher, der von dem Deutschen ausgehalten wurde, das muss man auch erwähnen, gelitten, wenn man dem Film glauben kann. Und dann war da noch Yves Saint Laurent, Lagerfelds größter Konkurrent.
Ja, und zu ihm und dessen Liebes- und Geschäftspartner Pierre Berger hatte Karl Lagerfeld auch eine spezielle Beziehung.
Ja, auf Yves Saint Laurent war Lagerfeld aus mehreren Gründen eifersüchtig. Der Modemacher wurde, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, von Paris geliebt. Die Modewelt, die seit jeher einen Geniekult betreibt, lag dessen Kollektionen zu Füßen und seine Zusammenbrüche, die machten ihn erst recht zu einem Künstler. Das muss einem, der lange als Dienstleister funktioniert hat und zwischen Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn changierte, wehgetan haben. Und dann hat Yves Saint Laurent auch noch eine Affäre mit Jacques de Bacher. Die beiden haben im Gegensatz zu wenig physischen Beziehungen von Lagerfeld eine sexuelle oder stark sexuelle Beziehung. Es gibt also großes Drama. Zeitweise wird das auch sehr ergreifend umgesetzt, finde ich.
Ich finde das ja ganz lustig, irgendwie die Darstellung dieser Hassliebe und Streitereien in dieser Gay-Community ist, finde ich irgendwie witzig zu sehen, dass das in den 70er Jahren so anscheinend war und noch immer so ist, muss man sagen.
Da hat sich wenig geändert, ohne mitreden zu können.
Aber ja, es gibt nicht nur schwule Männer in der Serie, es gibt auch noch andere interessante Figuren. Welche stechen denn da besonders heraus, Anne?
Ja, da wäre zum einen Lagerfelds Mutter, die bei ihm zu Hause wohnt und durchaus Einfluss auf ihren Sohn hat, auch das ist ein bisschen Klischee natürlich, oder aber zum Beispiel die öffentlichkeitsscheue Hollywood-Ikone Marlene Dietrich, die von Sunny Melles dargestellt wird. Dann gibt es eben die Vogue-Chefin Francine Crechon, dargestellt von Julia Faure, beziehungsweise Lagerfelds gute Freundin Paloma Picasso, dargestellt von der französischen Influencerin Jeanne Dama. Und natürlich, wir haben ihn vorhin schon erwähnt, Pierre Berger, Yves Saint Laurents Partner und auch Mitbegründer des Unternehmens, weil ohne den hätte Yves Saint Laurent niemals groß werden können. Der wird so ein bisschen als eifersüchtiger Giftzwerg dargestellt. Und ich glaube, als solchen hat ihn der Lagerfeld auch immer wieder bezeichnet.
Wirklich, als eifersüchtigen Giftzwerg. Mhm. Es ist Krokodil in der Serie, kann man sagen so. Jetzt ist aber höchste Zeit, über die Kostüme der Serie zu reden. Schließlich haben wir eine Modeexpertin bei uns sitzen. Liebe Anne, was gibt's zu den Looks in Becoming Karl Lagerfeld zu sagen?
Ich muss sagen, ich habe mir jetzt überhaupt gar nicht einzelne Looks rausgesucht, aber ich finde, so insgesamt stehen diese Kostüme nicht so wirklich im Vordergrund. Aber die bilden eine super Kulisse, um so in dieses Paris der 70er Jahre einzutauchen. Und das ist durchaus stimmungsvoll. Auch so diese Club-Szenen finde ich wirklich super. Also es soll wohl ungefähr 3000 Kostüme gegeben haben und ich finde, die ordnen sich insgesamt der Erzählung unter. Glücklicherweise, das ist jetzt meine Meinung, wurde hier kein weiterer halbtoter Kostümschinken produziert und ich finde sogar Sunny Mells macht Marlene Dietrich irgendwie lebendig.
Absolut, dann würde ich sagen, wir bleiben lebendig. Wir machen eine kurze Pause. Bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht's weiter mit Karl Lagerfeld und anderen exzentrischen Figuren der Modewelt sowie verschwommenen Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Wir sind gleich wieder da.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Becoming Karl Lagerfeld ist ja nicht die erste Serie, die das Leben einer Modeikone nachzeichnet. Da gab es vor kurzem auch auf Disney Plus die Serie über Cristobal Balenciaga. Auf Apple TV erschien vor kurzem The New Look über Christian Dior und Coco Chanel. Oder wir erinnern uns auch noch an Halston auf Netflix. Was fasziniert uns denn so an diesen Modepersonen, liebe Anne?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, insgesamt verspricht das Thema Mode Quote. Also das wird sicher ein Gedanke auch der Serienproduzenten sein. Wir kennen das zum Beispiel aus der Kunstwelt, wo große Blockbuster-Ausstellungen für Besucheranstürme sorgen. Die Lagerfeld-Serie gehört aber sicher zu den lebendigeren und zugänglichsten Modeserien der letzten Zeit, finde ich. Also das ist meine Meinung. Das Leben des Workaholics Cristobal Balenciaga hat irgendwie nicht so richtig große Dramen hergegeben. Und in The New Look ging es um Mode und Moral während des Krieges. Das ist natürlich auch ein sehr ernsthaftes Thema. Bei Lagerfeld geht es zur Abwechslung eben, wie schon vorhin gesagt, um große Gefühle. Und das finde ich im Zusammenhang mit einem Designer, den man in seinen letzten Jahren vor allem als asexuelle Kunstfigur kannte, spannend.
Asexuelle Kunstfigur ist eine gute Überleitung. Eben der Karl Lagerfeld hat sich ja selbst zur Markenfigur gemacht mit seinem weißen Zopf und Sonnenbrille. Typisch für ihn waren auch gewisse Manierismen. Anne, du hast schon erwähnt, das schnelle Sprechen oder auch ein leichtes Lispeln. Darauf verzichtet Daniel Brühl in seiner Darstellung komplett und am besten erklärt er uns selbst, warum.
Also ich wollte mich auch da nicht zu sehr draufsetzen sozusagen, aber doch, das ist das Staccato-haft ein bisschen in der Sprache und auch den leichten Lisper, doch, das habe ich schon gemacht. Aber es ist gut, wenn es nicht aufgefallen ist, weil auch da möchte ich mich nicht zu sehr dann auch in diese schnöde Kopie dann begeben. Mhm. Das ist dann auch so die Gefahr. Man muss ja auch sehen, was man selber dann der Figur noch dazu gibt. Ne? Man will ja nicht so tun, als wäre man der. Ich habe dann auch als Kind gerne und ganz okay gezeichnet, aber ich bin Linkshänder. Das war eine andere Freiheit, die ich mir genommen habe, wo ich dachte, also wenn da jetzt wieder, gerne auch in Deutschland, irgendwelche Streber dann sagen, aber er war doch Rechtshänder, dann ist mir das genau das wurscht. Ne? Hauptsache die Haltung stimmt und das Selbstbewusstsein, mit dem er gezeichnet hat. Und das ging mir dann einfach mit links viel einfacher von der Hand. Dann habe ich irgendwie hunderte von Skizzen gemalt, zum Schluss sogar eigene Kollektion.
Oh.
Und da fühlte ich mich dann einfach eher wie er.
Es ist nicht das erste Mal, dass Daniel Brühl eine real existierende Person spielt. 2013 war er im Film Rush als Rennfahrerlegende Niki Lauda zu sehen. Wir haben Brühl gefragt, was er dabei in seinem Schauspiel betrachtet, im Vergleich zu fiktiven Rollen. Hören wir vielleicht da mal rein.
Es kommt ja darauf an, was man für eine Haltung zu der Figur hat, wenn man sie verkörpert. In den beiden Fällen war das bei mir so, dass ich die Figuren verteidigt habe, ne, und mit einem großen Verantwortungsgefühl rangegangen bin. Ne? Also voller Respekt und voller Hochachtung für diese beiden Männer. Und für mich als Schauspieler waren das zwei komplexe Geschenke. Ne? Also in solche Leben eintauchen zu dürfen und sich diesen faszinierenden Männern anzunähern, ist ein Privileg.
Natürlich nimmt man sich auch bei Formaten, die auf realen Gegebenheiten basieren, gewisse künstlerische Freiheiten. Was gibt es hier bei Becoming Lagerfeld zu sagen?
Ja, also grundsätzlich fußt die Serie auf der von der französischen Journalistin Raphaël Baquet verfassten Biografie Kaiser Karl. Die modischen Umstände, die stimmen, also Lagerfelds Jobs für Chloé und parallel auch Fendi, das Angebot von Chanel, das dann quasi am Schluss steht, dass auch das passt. Und auch, ich finde, die Stimmung der Zeit wird ganz gut eingefangen. Also ich war natürlich nicht dabei, aber ich vermute, dass sie ganz gut eingefangen wird mit diesen ganzen Grabenkämpfen zwischen Prêt-à-porter und Couture. Und ja, auch das zentrale Element, die Affäre zwischen Jacques de Bachere und Yves Saint Laurent, die gab es wirklich. Die hielt ganze 4 Jahre lang. Die Beziehung der beiden wird, glaube ich, recht realistisch dargestellt. Lagerfeld hat in Interviews gesagt, dass sie nie Sex hatten, also er und Jacques de Bachere, und dass das Ganze eher so eine Vater-Sohn-Beziehung gewesen sei. Das wird, glaube ich, auch in dieser Serie ganz gut herausgearbeitet.
Er sagt ja auch irgendwann mal, er will Jacques adoptieren.
Genau, stimmt, ja. Mhm. Ja, und der deutsche Modejournalist Alfons Kaiser merkt in einer Kritik an, dass Lagerfeld seine Mutter nach ihrem Schlaganfall zwar in sein Schloss in der Bretagne gebracht habe, aber sehr wohl besucht und nicht allein da sitzen gelassen habe. Der Alfons Kaiser wird, glaube ich, ganz gut Bescheid wissen, weil der hat eben eine Biografie zu Lagerfeld geschrieben.
Genau, der sagt ja auch noch irgendwie, was ich gelesen habe in seiner Rezension zur Serie, dass er ein bisschen die Nuancen in den Charakteren vermisst. Also, dass Karl Lagerfeld nie so geschäftsmäßig rüberkam, obwohl er ein Geschäftsmann war. Oder dass auch Jacques de Bachere nicht nur dieser charmante Dandy war, sondern halt einfach viele junge Männer mit Drogen gefügig gemacht hat. Und genau diese Widersprüche vermisst er da ein bisschen.
Mhm. Wenn es nach dir geht, liebe Anne, über welche Modeikone soll es bald eine Serie geben?
Ach, ich habe gleich mehrere Ideen. Also, spannend wäre wahrscheinlich Demna, der in Georgien geborene, in Deutschland aufgewachsene Kreativchef des Modehauses Balenciaga.
Warum? Was gibt der her?
Der ist aus Georgien geflüchtet, hat also quasi eine Migrationsgeschichte und thematisiert das immer wieder auch in den Kollektionen zu seinem Modehaus. Das gibt auf jeden Fall viel her. Dann gibt es da noch einen Bruderzwist. Also er steht in Konkurrenz mit seinem Bruder, der quasi die Modekollektionen des Modehauses Vêtements, die sie früher gemeinsam gemacht haben, übernommen hat. Ja, und dann wäre da noch Virgil Abloh, der leider schon verstorben ist. Das war der erste schwarze Männermodedesigner bei einem europäischen Modehaus, nämlich bei Louis Vuitton. Oder ja, eigentlich meine liebste Kandidatin wäre Miuccia Prada. Das wäre dann quasi wirklich mal auch eine weibliche Heldin.
Super Tipps, Anne. Ich würde sie alle sehen. Hoffentlich hören, dass die mächtigen Studio-Bosse und Bossinnen, ganz bestimmt hören sie das.
Ja, sicher.
Selbstverständlich.
Und wir haben jetzt noch den Daniel Brühl gefragt, der nach einer Serienempfehlung für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was sagt er denn da?
Ich mochte Ripley sehr. Ich habe ja mit Dakota Fanning viel Zeit verbracht. Das ist eine Kollegin und Freundin geworden. Ich finde es ganz fantastisch, was sie spielt. Aber natürlich auch Andrew Scott in Ripley. Und dann fand ich schon ganz schön wahnsinnigen Ritt dieses Baby Reindeer. Mhm. Sehr, sehr gut. Also beides ist sehr, sehr gut, finde ich.
Ja, und von mir gibt es jetzt auch noch einen Tipp, wer sich noch weiter mit Becoming Lagerfeld befassen möchte. Anne und ich leiten ja beim Standard die Lifestyle-Beilage Rondo und in unserer Ausgabe vom 21. Juni gibt es ein großes Interview mit Daniel Brühl. Danke, liebe Anne, dass du hier bei uns im Studio heute warst und uns spannende Inputs zur Serie gegeben hast.
Sehr gerne mal wieder.
Und danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, frohes Schauen und bye-bye.
Bye-bye. Tschüss.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die
die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.